Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Hamburger Nachrichten waren eine seit 1849, mit Vorgängerblättern bereits seit 1792 erscheinende Hamburger Tageszeitung, die es heute zum ersten Mal hier in den Podcast geschafft hat. Überregionale Bedeutung erlangte sie insbesondere ab 1890, als sie sich zum Sprachrohr des zum Rücktritt gedrängten Altreichskanzlers Otto von Bismarck entwickelte, der fortan regelmäßig den Redakteur Hermann Hoffmann auf seinem Anwesen Friedrichsruhe im Sachsenwald empfing und ihm und dessen Leserschaft seine Sicht der Welt darlegte. Die Nähe zum Hohenzollernschen Herrscherhaus ist den Hamburger Nachrichten auch 26 Jahre nach Bismarcks Tod offensichtlich nicht abgegangen. Ganz ohne jahrestäglichen oder sonstigen äußeren Anlass erinnerte das Blatt am 30. November 1924 an einen Besuch Friedrich Wilhelms von Brandenburg, des sogenannten Großen Kurfürsten, 1682 in der Hansestadt und dessen angebliche Verdienste um diese. Unseren historischen Rückblick auf diesen historischen Rückblick haben wir in die Hand von Rosa Loy gelegt.
Der große Kurfürst in Hamburg im Juni 1682. Zeitgenössischen Berichten nacherzählt von Dr. Alfred Dreyer. Im Mai 1682 fand zwischen dem Könige Christian V. von Dänemark und dem großen Kurfürsten eine Begegnung in Itzehoe statt. Da die Hamburger dem brandenburgischen Fürsten wegen seines nachdrücklichen Eingreifens zu ihren Gunsten anlässlich der Bedrohung der Stadt durch Christian V. sehr dankbar waren, so beeilte sich der Rat, den Kurfürsten zu einem Besuche der Stadt einzuladen. Friedrich Wilhelm nahm an und sagte zu, auf der Rückreise in Hamburg vorzusprechen. Am 26. Mai verließ nun der Kurfürst Berlin und gelangte über Fehrbellin, Perleberg, Lenzen und Dömitz am 1. Juni nachmittags in Bergedorf an. Dieses gehörte damals ebenso wie die vier Lande Hamburg und Lübeck gemeinsam. Dort standen die hamburgischen und lübeckischen Truppen unter Gewehr und begrüßten den hohen Reisenden mit Musketen und Kanonensalven. Die Zivilbehörden begrüßten ihn ebenfalls in aller Höflichkeit und regalierten ihn und sein Gefolge ausgiebig. Am nächsten Morgen wurde die Reise fortgesetzt. Sie führte über Schiffbeck, wo ein Vertreter des dänischen Herrschers den Kurfürsten zuerst begrüßte, über Fuhlsbüttel und Pinneberg nach Itzehoe, an Meile von Hamburg vorbei. Auf der Rückreise traf der große Kurfürst von Pinneberg kommend am Freitag, dem 9. Juni, nachmittags um 3:30 Uhr an der Hamburger Grenze am Rosenhof ein. Dort begrüßten ihn im Namen der Stadt die Ratsherren Röver und Meier sowie der Syndikus Scheele. Eine Kompanie hamburgischer Reiterei war aufgestellt, die von nun an den kurfürstlichen Reisezug begleitete. Als der Kurfürst das Millerntor passierte, donnerten von der Bastion Kasparus 20 Kanonenschüsse. Der Weg führte vom Millerntor über den Großneumarkt nach dem Gänsemarkt, wo der Kurfürst im hofstädtischen Hause Wohnung nahm. An den Straßen stand verschiedentlich hamburgisches Militär in Parade, so am inneren Millerntor eine, am Großneumarkt zwei und am Gänsemarkt wieder eine Kompanie mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel. Beim Passieren des Kurfürsten salutierten die Truppen und Fahnen. Eine ungeheure Menschenmenge wogte durch die Straßen, die der kurfürstliche Zug nehmen sollte. Die Fenster waren belagert. Um die erhöhten Standorte auf Bäumen und Beischlägen lieferte sich das Volk blutige Kämpfe. Nur mit Mühe vermochte der prächtige Zug, sich durch die dicht gedrängten, neugierigen Hamburger, denen solches Schauspiel nur selten geboten wurde, hindurchzuwinden. Voran ritt der Ratsstallmeister mit der städtischen Reiterei, dann folgten 6 hamburgische Trompeter in Gold und Blau, dann die kurfürstliche Leibgarde in Kürassen, darauf ein brandenburgischer Heerpauker nebst 6 Stabstrompetern, ihnen folgten zahlreiche brandenburgische Adlige auf prächtigen Pferden, dann Kurfürst und Kurfürstin in vergoldeter Staatskarosse, die von 6 Isabellen gezogen wurde. Dann kamen die Karossen des Kurprinzen und anderer Mitglieder des kurfürstlichen Hauses. Den Beschluss machten die Staatskutschen der Ratsmitglieder. Als der Kurfürst am Gänsemark seine Karosse verließ, begrüßte ihn und seine Gemahlin der regierende Bürgermeister Meurer in Begleitung der Senatoren bzw. Syndiker Schreining, Sülm und Uffelmann. Diese 4 Herren sowie die 3, welche den Kurfürsten an der Grenze begrüßt hatten, lud Friedrich Wilhelm zur Abendtafel ein, zu der der hamburgische Rat ein prächtiges Willkommen gestiftet hatte. Fleisch, Wildbret und Fisch auf gediegenen silbernen Schüsseln und Tafelaufsätzen, dazu Ochshoftwein und 2 Tonnen Bier. Nach der Tafel besuchten die kurfürstlichen Prinzen und ihre Kavaliere die Oper. Zur Zeit des Schlafengehens wurden Kurfürst und Kurprinz noch mit einem Ständchen der Hamburger Ratsmusiker beehrt, einer überaus schönen Musik. Der folgende Tag, ein Sonnabend, brachte verschiedene Besprechungen des Kurfürsten und seiner Räte mit dem hamburgischen Senate. Am Vormittage 1,5, am Nachmittage 2 volle Stunden verhandelte Friedrich Wilhelm allein und eifrig mit dem regierenden Bürgermeister Meurer. Abends beehrte der Kurfürst mit seiner Gemahlin mit dem gesamten Gefolge die neue, erst seit 1676 bestehende und in ganz Deutschland als vorbildlich geltende Oper am Gänsemarkt. Man gab die Oper Alceste. Sie gefiel sehr und ihre Arbeit wurde den Operisten, Schauspielern, vom Kurfürsten reichlich rekompensiert. Am darauffolgenden Sonntage besuchte der große Kurfürst die erst kürzlich vollendete große Michaeliskirche und hörte die Predigt des Pastors Hacchius. Diese war kurz, halbstündig, aber sehr herrlich und ruhmenswürdig. Nach der Sitte der Zeit begrüßte der Geistliche seinen hohen Gast besonders, indem er ihn am Schlusse der Predigt mit folgenden Worten verherrlichte. »Was aber sollen wir nun zu seinen Ehren melden?« O treuer, großer Fürst, o großer Held der Helden! Hier hat er unser Herz durch innerlichen Trieb. Sein Lob lallt unsere Zunge aus eines Geistes Lied. Ich spreche, was mein Sinn mir eingibt, auszusagen, und bin gewiss, will darauf eine Wette wagen, dass jetzo niemand lebt in dieser guten Stadt, der nicht ein Vivat schrei und wünsche Gottes Gnad. Hier ist der Götterhof, hier sieht man Adler fliegen, von Adlers hoher Art, hier Alter in der Wiegen, hier Makkabäus ficht, hier sieget Josua, hier Eris, Zank und Streit, schamrot steht die schnöde Belua, Bestie. Was wolltest du, Klimakta, und so weiter, dies Haupt 10.000 gilt, o großer Gottesheld. 2. Samuelis, 18. Vers 3. Der Himmel segne euch, besiegt der Feinde Feld in aller Welt. Für diese rhetorische und poetische Leistung erhielt Pastor Hacchius einen großen goldenen Gnadenpfennig. Außerdem warf der Kurfürst nicht weniger als 24 Dukaten ins Kirchenbecken. Am Montag, dem 12. Juni um 3 Uhr nachmittags, brach der Kurfürst wieder auf. Der Abzug geschah unter denselben Zeremonien wie der Einzug und wieder umsäumte eine unzählbare Menge Volkes die Straßen, die der Zug entlangzog. Als der Kurfürst seine Karosse bestieg, wurden 10, als er durchs Steintor fuhr und damit die Stadt endgültig verließ, 20 Kanonenschüsse gelöst. Die Vertreter des Hamburgischen Rates nahmen eine Meile hinter dem Steintor feierlich von Friedrich Wilhelm Abschied.
Genauso random. Wir haben keine Kurfürsten zu Gast, nur Akademikerinnen, wenn es passt, und singen keine gelogenen Elogen, selbst für die akademischen Dogen, interessieren uns aber, was sie sagen, als Antwort auf unsere Fragen. Ein Hoch auf die Akademie der Wissenschaften Hamburg und all unsere UnterstützerInnen. Seid ihr denn von Sinnen? Dies Projekt reicht, bleiben wir fleißig, noch bis 2033. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.